Ja, warum ist es gut, uns mit dem Namen Gottes zu beschäftigen? Ich möchte zum Anfang einen Vers aus dem Neuen Testament vorlesen, obwohl wir heute die Namen des Alten Testaments betrachten, nämlich 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja, der Zusammenhang, in dem diese Textstelle steht, ist der Vergleich des alten Bundes mit dem neuen Bund. Wir wissen, dass unter dem alten Bund gewisse Gläubige das Vorrecht hatten, die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu sehen. Ja, beim Auszug aus Ägypten war das ja sogar das ganze Volk. Später kam Gott sichtbar in die Stiftshütte und dann noch später in den Tempel. Und nur noch der hohe Priester durfte ins Allerheiligste gehen und konnte die Herrlichkeit des Herrn sehen, die sichtbare Herrlichkeit, auch die Shechina-Herrlichkeit genannt. Und im Neuen Testament, in der jetzigen Zeit, ist es ja so, dass wir nicht die sichtbare Herrlichkeit Gottes sehen. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und trotzdem heißt es hier in Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und die Frage ist, wie schauen wir die Herrlichkeit des Herrn, wenn wir den Herrn doch nicht sichtbar sehen? Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn, indem wir sein Wort studieren, uns damit beschäftigen. Natürlich das tun in dem Vertrauen, dass der Heilige Geist wirkt und dass diese Dinge wirklich unsere Herzen bewegen und dass wir so im Glauben, in der Erkenntnis wachsen dürfen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit irgendwie sichtbar, sondern wir wissen, das sollen wir gar nicht erwarten und das sollen wir nicht suchen, sondern wir sollen uns mit seinem Wort beschäftigen, sollen ihn auch in seinem Wort immer besser kennenlernen, die Wahrheiten über ihn, diese Grundwahrheiten, und ein Teil der Wahrheiten kommen eben in den Namen Gottes zum Ausdruck. Und so können wir durch die Namen Gottes ihn besser erkennen und dazu gebracht werden, auch ihn mehr anzubeten, ihn vom Herzen anzubeten, ihm im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und deswegen schadet es nicht für diejenigen, die sich mit den Namen schon mal beschäftigt haben, das zu wiederholen. Denn ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht so ist, dass jeder alle Namen präsent hat und wenn er persönlich den Herrn anbetet, ihm dann gleich diese Eigenschaften, die mit den Namen in Verbindung stehen, in Erinnerung kommen. Es sind Dinge, an die wir immer wieder erinnert werden müssen, um praktisch da zu wachsen, um weiterzukommen, wie ja auch gewisse Verheißungen, die auch teilweise im Zusammenhang der Namen Gottes stehen. Auch immer wieder müssen wir uns erinnern an die Verheißungen. Auch Petrus hat das gesagt, dass er die Gläubigen daran erinnern möchte, weil wir so eben im Glauben wachsen können. Wir hatten uns das letzte Mal beschäftigt, nämlich vor einem Jahr, es ist nicht mal ganz ein Jahr her, mit dem zusammengesetzten Namen Gottes, speziell mit dem Tetragrammaton, den zusammengesetzten Namen also mit Jahwe, wie dieser Name auch oft ausgesprochen wird. Wir wissen nicht mehr genau, wie er ausgesprochen wird. Und wir haben damit abgeschlossen, also ein Beispiel, einfach um euch daran zu erinnern, der Herr der Herrscharen ist ein zusammengesetzter Name mit Jahwe, was in vielen Bibeln mit Herr übersetzt wird, groß geschrieben Herr. Herr der Herrscharen ist solch ein Beispiel und wir hatten viele andere zusammengesetzte Namen gesehen. Und heute wollen wir uns beschäftigen mit Titeln, die für Gott verwendet werden, wo wir nicht zum Beispiel eben Jahwe finden, also Herr, oder wo wir auch nicht Adonai finden, was auch als Herr übersetzt wird, aber mit kleinen Buchstaben, sondern einfach Titel, die für Gott verwendet werden. Und auch hier ist das Interessante, dass so wie es an manchen Stellen bei Jahwe der Fall ist, auch viele Titel im Neuen Testament auf Jesus bezogen werden. Also vieles, was wir sehen im Alten Testament in Bezug auf den Vater, sehen wir im Neuen Testament auch in Bezug auf Jesus. Und das werden wir auch betrachten. Und analog ist das eben mit Jahwe, das war ja das Interessante, dass es Stellen gibt im Alten Testament mit Jahwe, die ganz klar im Neuen Testament auf Jesus angewandt werden, die Jesus teilweise selbst auf sich anwendet und wo wir wieder sehen können, Jesus ist Gott, er ist anbetungswürdig und wir sollen ihn auch anbeten, so wie wir es ja auch heute Morgen getan haben. Ich möchte beginnen mit einer Bibelstelle, wo wir gleich drei Titel Gottes haben, nämlich Jesaja 43, Vers 15. Da heißt es, ich, der Herr, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Also ich, der Herr, Jahwe, das Tetragrammaton, die vier Buchstaben, der Eigenname Gottes, ich, der Herr, bin euer Heiliger. Da haben wir einen Titel, der Heilige oder euer Heiliger. Dann der Schöpfer Israels, euer König. Wir fangen an mit Schöpfer. Hier sehen wir, es wird ausdrücklich gesagt, Schöpfer Israels. Er ist der Schöpfer Israels, also er hat das Volk Israel geschaffen, sich zur Ehre. Es ist sein Volk. Er hat beschlossen, sich ein Volk zu erwählen, dieses Volk zu berufen und sich durch dieses Volk zu verherrlichen. In dem Sinne ist er der Schöpfer Israels. Das Wort, das hier verwendet wird, ist im Hebräischen Bore, Schöpfer. Und diejenigen, die sich mal beschäftigt haben mit dem ersten Buch Mose, die wissen, dass dort das Wort Bara für die Schöpfung verwendet wird. Gott schuf. Also, dass das allgemeine Wort für die Schöpfungshandlung Gottes, nicht nur in Bezug auf ein Volk, das er sich erschafft zu seiner Ehre, sondern Bara ist auch das Wort, das verwendet wird, als Gott die Welt, das Universum und alles, was existiert, erschaffen hat. Er ist also der Schöpfer. Und deswegen können wir natürlich auch das auf uns anwenden und wissen, er hat nicht nur das Volk Israel sich zur Ehre geschaffen, sondern er hat auch uns erschaffen. Er hat uns in die Existenz gerufen, das gesamte Universum und dann auch uns ganz persönlich. Wir haben es ihm zu verdanken, dass wir leben. Er ist der Odem, der Leben gibt. Ohne ihn gibt es kein Leben. Und so sind wir in seiner Hand, weil wir seine Geschöpfe sind. Somit hat er das Recht, über uns zu gebieten, uns zu befehlen, was wir zu tun haben, weil er unser Schöpfer ist. Er hat alles Recht über uns und über alle Menschen. Auch die Menschen, die sagen, ich bin gottlos, ich fürchte Gott nicht, mich interessiert Gott nicht, ich glaube nur an Evolution, die täuschen sich, denn auch sie wurden von Gott geschaffen und auch Gott hat das Recht über ihr Leben und er hat das Recht, sie aufzufordern, umzukehren und zu ihm zu kommen. Wir haben für Schöpfer noch ein anderes Wort, das ich betrachten möchte, und zwar im Psalm 95, Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unseren Schöpfer. Auch hier wird übersetzt mit Schöpfer. Die Aufforderung, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unseren Schöpfer. Hier wird im Hebräischen aber das Wort Osenu verwendet, was von der Wurzel Asa kommt. Und das bedeutet ganz allgemein machen. Ja, man könnte auch sagen, vor dem Herrn, unseren Macher, also der, der uns gemacht hat. Hier ist es nicht erschaffen, sondern uns gemacht hat. Aber letztendlich kommt auch das zum Ausdruck, dass wir von seiner Hand kommen, dass er uns eben gemacht hat. Und das ist Grund, dass wir eben ihn anbeten, dass wir uns beugen, dass wir niederfallen vor dem Herrn, hier übrigens Jahwe, unserem Schöpfer. Er ist würdig, angebetet zu werden. Er ist würdig, dass wir unsere Knie vor ihm beugen. Das sollen wir tun. Dazu ist die Schöpfung im Allgemeinen aufgefordert, das zu tun. Und wir wissen tatsächlich, eines Tages werden alle ihre Knie vor dem Herrn Jesus beugen müssen. Das sagt uns Philipperbrief Kapitel 2. Und da haben wir jetzt den Übergang zum Neuen Testament. Ich möchte da eine Stelle aufschlagen. 1. Petrus 4, Vers 19. Da heißt es: Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Also auch hier ist natürlich der Vater gemeint, auch wenn die Bibel an verschiedenen Stellen uns sagt, dass Gott, der Vater, die Welt, das Universum und alles, was ist, durch unseren Herrn Jesus Christus erschaffen hat. Und gleich im ersten Kapitel der Bibel sehen wir, dass auch der Heilige Geist beteiligt war. Wir sehen hier in dem Zusammenhang vom Petrusbrief, dass gewisse Leiden bestimmt sind über die Gemeinde. Die Bibel sagt uns, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Es ist also nicht so, dass uns die Bibel verspricht, wenn wir zum Herrn kommen, wenn wir gerettet werden, dann wird es ein Sonntagsspaziergang und dann werden wir beim Herrn sein, sondern die Schrift sagt uns, durch viele Bedrängnisse müssen wir in das Reich Gottes eingehen. Und wer das Evangelium so verkündigt, dass er Menschen sagt, es wird ein Sonntagsspaziergang werden und alles wird gut, alles gut in dem Sinne hier, denn wir wissen, in Bezug auf die Ewigkeit wird alles gut, ja, dienen denen, die Gott lieben, alles zum Besten. Aber viele Bedrängnisse begleiten diesen Weg, leiden um des Herrn willen und natürlich auch andere Leiden, auch Leiden, die dazu dienen, uns zu verändern in sein Bild. Und deswegen heißt es hier: Die, welche nach dem Willen Gottes leiden, sollen ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Verbunden mit der Tatsache, dass er der Schöpfer ist, dass er das Universum in die Existenz gerufen hat, ist, dass er dieses Universum erhält, dass er uns erhält. So wie der Psalmist sagt, wenn er seinen Oden wieder wegnimmt, dann ist das Leben weg. Dann sterben Menschen und Tiere. Wir sind in seiner Hand und wir leben, weil wir in seiner Hand sind, weil er uns erhält. Und weil das so ist, weil er der Schöpfer ist und weil er regiert über seine Schöpfung, auch das hatten wir ja bereits schon gesehen, er ist derjenige, der regiert. Wir werden das auch gleich noch betrachten, wenn wir den weiteren Titel, nämlich König, betrachten. Er herrscht. Deswegen sind auch die Umstände in seiner Hand. Er hat alles in seiner Hand und deswegen wissen wir, wenn wir leiden, dann ist das nicht einfach ein Zusammenspiel von ungünstigen Umständen, ein Zusammenspiel von bösen Menschen, die zufällig eben uns Leid antun, sondern wenn wir leiden, dann ist das der Wille Gottes. Der Wille Gottes können wir auf der einen Seite sehen, souverän. Auf der anderen Seite speziell, wenn wir leiden um der Gerechtigkeit willen, um des Herrn willen, weil wir das Gute tun, dürfen wir uns speziell noch auf den Herrn berufen und ihm vertrauen, dass er das für unser Leben bestimmt hat. Denn Petrus sagt auch ganz klar weiter vorne, keiner soll als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Aus diesem Grund sollen wir nicht leiden, sondern wenn wir das Gute tun, wenn wir das Richtige tun und dann leiden, dann dürfen wir wissen, dass wir auf den Herrn vertrauen dürfen, dass er die Dinge zu seiner Zeit zu Guten wendet. Wenn wir leiden, weil wir Böses tun, dann kann es sein, dass das Leiden einfach eine Züchtigung ist, eine Zucht Gottes, in der wir uns befinden. Und deswegen hier die Aufforderung, tut das Gute und nicht das Böse, leidet nicht, weil ihr Böses tut, aber wenn ihr leidet um der Gerechtigkeit willen, dann dürfen wir uns freuen darüber. Dann dürfen wir uns freuen, dann dürfen wir hüpfen und springen, sagt der Herr Jesus, wenn wir aus diesem Grund leiden. Wenn wir aber stehlen und deswegen leiden, dann sollen wir nicht sagen, ich hüpfe jetzt und springe, weil ich leide, weil der Herr das gebrauchen wird. Dann sollten wir Buße tun und umkehren. Das ist dann die richtige Antwort, wenn wir erkannt haben, wir leiden, weil wir gesündigt haben. Also da sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Sogar das wird uns gesagt. Manchmal ist es ja so, wenn wir leiden, dass wir schwer zu tragen haben, dass wir niedergedrückt sind, dass wir depressiv werden und dass wir nicht mehr sehen, wie können wir dem Herrn dienen. Und da ist es wichtig, diese Berufung zu betrachten. Wenn jemand jetzt gerade nicht schwer zu leiden hat, kann man anderen leicht sagen, ja, du sollst jetzt das Gute tun. Aber letztendlich haben wir diese Aufforderung, uns gegenseitig dazu zu ermuntern. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern indem wir Anteil nehmen an den Leiden und die Situation mit betrachten, dafür beten, da sind für den anderen und dann versuchen, gemeinsam diesen Blick auf den Herrn und auf das Wort Gottes auszurichten. Welche Möglichkeiten gibt es denn, im Leid Gutes zu tun? Und da gibt es ja wirklich Zeugnisse von Gläubigen, die krank geworden sind, die Krebs bekommen haben und die konnten nicht groß jetzt Werke tun in dem Sinne, dass sie irgendwo hingehen konnten, um das Evangelium zu verkündigen. Das ist ja selbstverständlich. Aber auf dem Krankenbett, wenn sie Besuch bekommen haben und zum Ausdruck gebracht haben, dass sie auf den Herrn vertrauen, egal was kommt, dass der Herr sie durchträgt und aufrichtet, konnten schon viele ein Zeugnis sein und so andere Menschen sogar zum Herrn führen. Also einfach dieses Zeugnis in dieser Situation. Und dieses Zeugnis können wir natürlich nur weitergeben, wenn wir selbst versuchen, unsere Herzen so auszurichten und das, was wir durchmachen, aus der Hand des Herrn anzunehmen und dem Herrn zu sagen, Herr, ich bin jetzt in dieser Situation, ich verstehe vielleicht nicht, warum, aber ich weiß, ich bin dazu berufen, dich zu verherrlichen. Bitte zeig mir auf, wie kann ich in dieser Situation mit den Mitteln, die ich noch vielleicht habe, wie kann ich da dich verherrlichen? Wie kann ich etwas sein zum Lobe deiner Herrlichkeit? Und der Herr kann das tun, er kann aufrichten. Und die Bibel sagt dann auch noch etwas anderes. Die sagt, wenn man trotzdem niedergeschlagen ist und leidet unter zum Beispiel einer Krankheit, genau bei der Krankheit soll man ja die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und dann gemeinsam beten. Das steht ja auch alles im Wort drin. Also die Mittel, die uns das Wort auch gibt, um aufgerichtet zu werden. Aber hier haben wir diese Grundaussage, dass wir uns ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen. Und wenn wir in seiner Hand sind, wenn wir gläubig sind, dann dürfen wir wissen, dass uns alles zum Besten dient. Und das ist diese bekannte Stelle, die ich dazu noch aufschlagen möchte, nämlich Römer 8, Vers 28. Da fragen wir uns nämlich, wie kann es sein, dass uns alles zum Besten dient? Das kann nur deswegen sein, weil Gott der souveräne Schöpfer ist und weil er eben das Universum erhält, weil er die kleinsten Dinge lenkt, weil er in dem Sinne souverän ist. Und nur so kann es überhaupt möglich sein, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich möchte Vers 28 zusammen mit Vers 29 vorlesen, denn diese Verse gehören zusammen und auch das, was folgt. Aber wenn man das schon zitiert, ist es gut, auch Vers 29 mit zu zitieren. Wenn die Zeit es erlaubt, auch noch mehr, aber 28 und 29 passen sehr gut zusammen. Und nur Vers 28 zu lesen, kann in bestimmten Situationen auch dran sein, aber es ist etwas einseitig oder kann einseitig aufgefasst werden, wenn man nur bei Vers 28 stehen bleibt. Deswegen Römer 8, 28 bis 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt im Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sehen also diese beiden Verse. Wir sehen, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also hier können wir schon mal festhalten, es sind die wahren Gläubigen. Es sind diejenigen, die wirklich von Neuem geboren sind. Es wäre komplett falsch, diesen Vers jemandem zuzusprechen, wenn man noch gar nicht weiß, ist er gerettet oder nicht. Denn das zu jemandem zu sagen, der nicht gerettet ist, würde bedeuten, jemandem etwas zuzusprechen, wo er sich dann drauf verlässt, was gar nicht stimmt. Denn die Bibel sagt an keiner Stelle, dass den Ungläubigen alle Dinge zum Besten dienen. Die Gläubigen dürfen sich freuen über den Vers. Alle Dinge wirken zum Besten zusammen, kann man auch sagen. Sie wirken zusammen. Das heißt nicht, jedes einzelne Ding, jeder einzelne Umstand, jede einzelne Situation, die uns begegnet, wirkt in dem Moment sofort zum Guten, bringt uns im Wachstum weiter. Es gibt wirklich Dinge im Leben eines Gläubigen, die ihn erstmal zurückwerfen im Glaubensleben, wo er denkt, oh nein, anstatt zu wachsen, habe ich jetzt Rückschritte gemacht. Aber vom Ende betrachtet, vom Ziel aus betrachtet, und auch das betrachtet, wie es nachher weitergegangen ist, kann man dann sagen, es hat alles zum Besten gedient. Deswegen, wenn man diese einzelnen Dinge betrachtet in dem Leben eines Gläubigen, dann kann man niemandem sagen, angenommen ein Gläubiger kommt zu dir und sagt, ich möchte jetzt eine ungläubige Frau heiraten. Ich habe mich verliebt, ich liebe sie über alles, sie wird vielleicht irgendwann zum Glauben kommen, das möchte ich tun. Und ich verlasse mich da aufs Wort, weil es heißt ja, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Also tue ich das jetzt. Da kann man nur abraten. Man kann jedem abraten, der zu dir kommt und sagt, ich habe vor zu sündigen. Das ist nicht richtig, denn es ist ganz klar, die Bibel fordert uns auf, dass wir im Herrn heiraten, also dass wir uns einen gläubigen, reifen Christen suchen. Ja? Nicht unreif, weil wenn jemand unreif ist, dann haben wir folgendes Problem oder derjenige dann folgendes Problem. Er weiß nicht, wie der Weg weitergehen wird. Das weiß man zwar nie, aber bei einem unreifen Christen ist die Gefahr schon da, dass derjenige sich als Ungläubiger entpuppt oder dass derjenige sehr lau den Weg mit dem Herrn geht. Deswegen, im Herrn soll es sein, diese Entscheidung, einen Ungläubigen zu heiraten, ist Sünde und ist deswegen nicht gut. Deswegen kann man da nur von abraten. Wenn jemand sich aber in einer Ehe befindet, wo einer gläubig ist, der andere ungläubig, darf er trotzdem sich auf den Vers berufen und sagen, es wird alles zum Besten dienen. Der Herr wird durchtragen. Er wird in beiden Fällen das zum Besten dienen lassen. Vorausgesetzt, derjenige, der gesagt hat, ich heirate willentlich einen Ungläubigen, ist wirklich gläubig. Denn solch eine Entscheidung und solch ein sich festbeißen in einer sündigen Entscheidung, diese Entscheidung kann auch ein Zeichen dafür sein, dass jemand nicht echt ist. Deswegen, das müssen wir uns immer vor Augen halten, dass wenn jemand so redet, dann ist die Frage wirklich, ob er wirklich den Herrn liebt. Und die Gefahr ist da, er ist gar nicht echt. Er sollte erstmal sich selbst prüfen, wie Paulus sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Wenn er echt ist und trotzdem eine solch falsche Entscheidung tut, muss er dann mit den Folgen und den Konsequenzen leben. Und diese Folgen und Konsequenzen, die können sich über Jahre, Jahrzehnte hinziehen. Es kann Jahrzehnte von Leiden bedeuten, die nicht nötig gewesen wären. Deswegen muss man da auf jeden Fall von abraten. Nehmen wir jetzt eine andere Situation. Nehmen wir die Situation, jemand wird krank, schwer krank, todkrank. Und in dieser Situation fragt er sich, wie dient diese Krankheit zum Besten? Wie kann ich mit dieser Krankheit dem Herrn dienen? Wie kann ich den Herrn verherrlichen? Das kann ja gar nicht sein, dass das zum Besten dient. Dann ist es wichtig, den zweiten Vers zu betrachten, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, im Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was ist das Ziel Gottes für unser Leben? Wir sehen hier das Ziel Gottes. Wir sollen dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also gleichgestaltet, ihm ähnlich werden. Wir sollen verwandelt werden, wie wir am Anfang gelesen haben, in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich durch den Geist des Herrn. Es kann sein, dass wir ohne Krankheit sehr viel Aktionismus an den Tag legen können, dass wir auf die Straße gehen können, das Evangelium verbreiten können, predigen können, je nachdem, was die einzelne Gabe ist, dass wir den Geschwistern dienen können, dass wir uns um Kranke, um ältere Geschwister kümmern können und so weiter. Und dann wird man krank und dann ist das alles nicht mehr möglich und man fragt sich, Herr, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass das zum Besten dient? Und dann ist es wichtig, den Vers 29 zu betrachten und wirklich zu sehen, das Ziel des Herrn ist, dass wir in sein Bild umgestaltet werden. Und wie er das erreicht, das weiß er besser als wir. Ob wir dafür 10 Jahre Leid durchmachen müssen, das wissen wir nicht. Wir können vielleicht sagen, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Aber dann müssen wir das Ziel vor Augen haben und sagen, Herr, wirke du diese Veränderung. Ich will es annehmen aus deiner Hand, auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich denke, ich kann dir schlechter dienen als vorher, will ich es doch annehmen und dich bitten, dass du genau das wirkst, diese Veränderung in dein Bild, dass ich wirklich dir ähnlich werde, dass ich wirklich dich mehr und von Herzen liebe und meinen Nächsten wie mich selbst. Denn wir müssen uns ja auch ehrlich vor Augen halten, dass wenn alles gut läuft, wir gesund sind und wir meinen, wir können dem Herrn gut dienen, dass es dann durchaus sein kann, dass das Wesentliche etwas zu kurz kommt. Und so weiß er sehr wohl, wie viel Leid für jeden Einzelnen nötig ist, um sein Ziel zu erreichen. Und dieser Veränderungsprozess ist ein Veränderungsprozess, der eben erstmal schmerzhaft sein kann. Aber wenn wir das dann beides betrachten, es dient zum Besten und wir werden dem Herrn ähnlicher, dann fällt es uns leichter, hoffentlich fällt es uns leichter, es dann aus Gottes Hand, aus seiner wunderbaren Hand anzunehmen. Denn er ist der Schöpfer und unsere Seelen dürfen wir ihm als dem treuen Schöpfer anbefehlen. So viel zu, er ist der Schöpfer. Wir hatten auch gelesen, er ist der König. Im Hebräischen Melech, ich denke ein Wort, das die meisten kennen, Melech heißt König. Er ist der König und ich bin schon darauf eingegangen, dass er regiert. Das Interessante ist, dass im Hebräischen wir ein Verb haben, das von der gleichen Wurzel kommt, nämlich Malach. Malach heißt regieren und dieses Wort wird verwendet auch für Richter zum Beispiel, die regieren, also nicht nur für den König, aber natürlich speziell auch für den König. Der König regiert, Melech, Malach, der König regiert, der Herr ist der König der Regierende. Und weil er regiert, weil er souverän regiert, weil er alles in seiner Hand hält, stützt diese Aussage eben das, was wir gesehen haben. Als der Schöpfer ist er selbstverständlich auch der König. Als derjenige, der alles ins Dasein gerufen hat, hat er auch das Recht über die Schöpfung. Und dann ist es selbstverständlich, dass er als König regiert. Wir schauen auch hier ein paar Stellen im Neuen Testament an. Erstmal 1. Timotheus 1, Vers 17. Da heißt es, dem König der Ewigkeiten aber, dem Unvergänglichen, Unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der König der Ewigkeiten, ja, das ist der Vater, er ist der König der Ewigkeiten, er ist der unvergängliche, unsichtbare, allein weise Gott. Und ihm gebührt Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also auch hier, genau wie bei der Tatsache, dass er der Schöpfer ist, für die Tatsache, dass er König ist, dazu, dass ihm Ehre und Ruhm gebührt, dass wir ihn anbeten, ihn loben und preisen, uns beugen vor ihm. Und zwar gilt das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Immer noch im 1. Timotheus, nämlich Kapitel 6. Vers 15. Ich lese ab Vers 14. Da heißt es, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, auch hier sehen wir die Größe, die Majestät Gottes. Hier ist wieder der Vater gemeint. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht, er hat Unsterblichkeit und kein Mensch hat ihn gesehen und kann ihn sehen. Und in dem Zusammenhang haben wir auch gelesen, er wird Jesus Christus schicken bei seiner Wiederkunft. Er wird uns nämlich zeigen die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, wie es in Vers 14 heißt, die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden. Er hat all diese Eigenschaften, all diese Dinge werden über ihn gesagt und das ist ein Grund, ihn auch wieder anzubeten und natürlich als derjenige, der herrscht, ihm zu gehorchen. Er herrscht, er regiert, er hat das Recht, uns zu befehlen, unser Leben zu bestimmen. Er hat uns geoffenbart in seinem Wort, wie wir leben und wandeln sollen. Und wir sind seinem Wort gehorsam schuldig. Dann wird der Titel König auch auf Jesus angewandt. Wir lesen dazu zwei Stellen. Johannes 18. Da lesen wir, dass Jesus vor Pilatus ist. Pilatus fragt ihn etwas, nämlich ab Vers 33 heißt es, nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Also das ist die Frage, das hat er ja gehört, Jesus ist der König der Juden. Und er fragt ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also hier sehen wir, Jesus gibt Antwort und er spricht von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Er regiert über ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und an anderer Stelle wird gesagt, dass er aufgefahren ist, das ist natürlich nach dieser Begebenheit, dass er zu Rechten Gottes sitzt und dass er herrschen muss, bis die Feinde gelegt werden als Schemel zu seinen Füßen. Und was Jesus hier an dieser Stelle sagt, er ist geboren, dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ja, und jeder, der aus der Wahrheit ist, das sind unter anderem wir, wenn wir berufen worden sind, wenn wir den heiligen Ruf gehört haben, wenn wir zu ihm kommen durften, dann hören wir seine Stimme. Das sagt auch Jesus, als er über die Schafe spricht. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Ein Kennzeichen eines wahren Schafes. Und somit ja, Jesus ist ein König, aber wir müssen dazu sagen, er ist jetzt noch nicht der sichtbare König, der in Jerusalem regiert. Jetzt sitzt er zu Rechten Gottes und er hat selbst gesagt, alle Macht im Himmel und auf Erden ist ihm gegeben. Aber er wird kommen und im tausendjährigen Reich nach der Trübsalzeit wird er sichtbar auf der Erde regieren als König über die ganze Welt. Und in diesem Sinne ist er jetzt noch nicht der König, wenn wir das von diesem Aspekt her betrachten. In Offenbarung 17, Vers 14 wird Jesus dann auch genannt, König der Könige. Etwas, das in Bezug auf den Vater gesagt wird, wird hier auch in Bezug auf Jesus gesagt. Er ist der König der Könige. Wir schauen dann weiter den dritten Titel Gottes, den wir in Jesaja 43, Vers 15 haben, ist Heiliger. Er wird der Heilige genannt, im Hebräischen Kadosch, kennen wahrscheinlich alle oder fast alle das Wort Kadosch. Wir sehen auch noch andere Stellen, wo das zum Ausdruck kommt, auch in Jesaja, nämlich Jesaja 40, Vers 25. Da heißt es, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Ja, hier sehen wir, dass der Herr einzigartig ist, ja, dass man ihn mit niemandem vergleichen kann. Das ist unser Gott. Er ist einzigartig, er ist nicht vergleichbar, zum Beispiel mit Götzen oder mit irgendetwas anderem, was Gott genannt wird, was Gottheit genannt wird. Nein, er ist einzigartig, er ist unvergleichbar. Wir haben ja heilig, vom Sinn her heißt ja heilig so etwas wie abgesondert. Und das kann abgesondert von Sünde sein, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Der Herr ist ohne Sünde, der Vater ist ohne Sünde, auch in Bezug auf den Sohn Jesus Christus wissen wir, er ist ohne Sünde, er ist abgesondert von der Sünde. Er hasst Sünde. Das zeichnet seine Heiligkeit aus, dass er Sünde hasst. Und das ist auch der Grund, warum niemand, der in seiner Sünde stirbt, der in seinen Sünden stirbt, eines Tages in der Herrlichkeit beim Herrn sein kann. Seine Heiligkeit fordert es, dass er Sünde richtet, dass er Sünde verurteilt, dass Sünde bestraft wird im ewigen Gericht. Das fordert seine Heiligkeit, das fordert dieser heilige Gott. Heilig, wie gesagt, wird auch in anderen Zusammenhängen verwendet, aber es hat immer irgendwie zu tun mit Absonderung. Zum Beispiel sagt die Bibel, dass wir als Gläubige heilig sein sollen in unserem ganzen Wandel, weil Gott heilig ist. Wir sollen heilig sein, das heißt, ja, wir sollen gegen die Sünde kämpfen, wir sollen die Sünde überwinden, wir sollen danach ringen, durch die Verheißungen Gottes den Sieg zu haben. Aber wir sollen auch abgesondert, ein abgesondertes Volk sein, um ihm zu dienen. Abgesondert für den Dienst, für den Herrn zu seiner Verherrlichung. Ich hatte gesagt, auch Jesus wird heilig genannt. Wir schauen dazu eine Bibelstelle an, Offenbarung 3. Vers 7 bei den Sendschreiben lesen wir, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, so dass niemand öffnet. Also Jesus ist heilig und die Schrift sagt uns, dass es auch notwendig war, dass Jesus heilig ist. Warum? Um unser Opferlamm zu werden, unser Passahlamm, das Lamm, das geschlachtet worden ist. Wir selbst, wir haben das gesehen, wir sind von Natur aus nicht heilig. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen könnten nicht bestehen vor dem lebendigen Gott. Wir sind Sünder und wir haben nur eines verdient. Das Gericht. Das ist das, was wir verdient haben. Das ist das, was unsere Taten wert sind. Und weil es so ist, weil wir so anders sind als Gott, weil wir so voller Sünde sind, weil unser Leben sich so sehr im ungläubigen Zustand um uns selbst dreht, weil all das auf uns zutrifft, ist die Menschheit unter dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes wird geoffenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und der Ausweg für diese Situation ist Jesus Christus. Er ist gekommen als der Heilige, Er ist Mensch geworden und war bereit, ans Kreuz zu gehen. Er wurde geboren, um zu sterben, um sein Erlösungswerk zu vollbringen. Und die Schrift lehrt uns, dass es das Prinzip der Stellvertretung gibt, dass es schon im Alten Testament möglich war, dass anstelle zum Beispiel der Verhängung der Strafe ein Tier geopfert werden konnte, um den Menschen frei ausgehen zu lassen. Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus, wenn wir an ihn glauben, wenn wir auf ihn vertrauen, dass er unsere Stelle eingenommen hat, dass er bereit war, sich schlagen zu lassen, sich verachten zu lassen, verspotten zu lassen und dass er ans Kreuz gegangen ist und dass er unsere Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hat. Unsere Sünden hat er an das Holz getragen, sagt uns Petrus, um für unsere Sünden zu sühnen. Und das konnte er nur, weil er heilig ist, weil er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. So konnte er uns mit Gott versöhnen. Wenn er selbst nicht heilig gewesen wäre, hätte er für seine eigenen Sünden sterben müssen. Aber er, als derjenige, der vom Vater gesandt wurde, in die Welt gesandt wurde, um das zu vollbringen, er konnte das tun und deswegen ist er jetzt das vollkommene Opfer. Er ging in den Tod, er vollbrachte dieses wunderbare Erlösungswerk und er ist jetzt das vollkommene Opfer. Und wenn wir daran denken, freuen wir uns. Wir freuen uns, weil wir wissen, sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir auf unser vergangenes Leben zurückschauen, was sehen wir dann? Sünde über Sünde über Sünde. Wenn wir auf unseren Wandel als Gläubige zurückschauen, auch dann müssen wir doch bekennen, dass dieser Wandel geprägt war mit vielen Schwachheiten und das auch noch ist. Dass wir mit vielen Schwachheiten zu kämpfen haben, mit Sünde zu kämpfen haben, die uns versucht, wieder einzufangen, die uns versucht zu umstricken, wie der Hebräerbrief sagt. Und wir befinden uns in einem Kampf. Und deswegen können wir umso froher sein und dankbarer sein, dass wir wissen, der Jesus hat alles vollbracht. Das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige. Er hat uns volle Vergebung geschenkt. Und weil das so ist, weil wir wissen, wir haben ihm alles zu verdanken in Zeit und in Ewigkeit, weil das eine Tatsache ist, sollten wir umso mehr bestrebt sein, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Aus Dankbarkeit heraus, nicht aus Angst, wir könnten wieder verloren gehen, denn diese Angst müssen wir nicht haben. Wenn ein wahrer Gläubiger wieder verloren gehen könnte, dann könnte man niemals sagen, dass ihm alles zum Besten gedient hat. Er ist ja wieder verloren gegangen. Wie kann die Tatsache, dass jemand wieder verloren geht, ihm zum Besten dienen? Er wird in der Ewigkeit in der Hölle verbringen. Ja, würde. Die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Und wie kann das zum Besten dienen? Die Schrift sagt uns aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das schließt schon aus. Und die ganze Kette, die folgt bei diesen Aussagen in Römer 8, zeigt uns, nichts kann uns scheiden von der Liebe des Christus. Und weil wir so ihm zu ewigem Dank verpflichtet sind und uns jetzt schon freuen dürfen, eines Tages bei ihm in der Herrlichkeit zu sein, weil das eine Tatsache ist, eine unumstößliche Tatsache, sollten wir jetzt umso mehr bestrebt sein, ihm wohlzugefallen und ein heiliges Leben zu führen. Denn am Kreuz, wo er das vollkommene Opfer vollbracht hat, hat das heilige Opferlamm nicht nur das Sündenproblem im Sinne von Sündenvergebung gelöst, sondern er hat auch die Macht der Sünde gebrochen. Die Macht der Sünde ist also besiegt, ist gebrochen. Und wenn ein Gläubiger sich so fühlt, als ob er runtergedrückt wird und gefangen wird von der Sünde, dann darf er wissen, die Macht der Sünde hat Jesus gebrochen. Er darf sich darauf verlassen, dass er mit Christus gekreuzigt ist, begraben ist und auferweckt ist und in einem neuen Leben wandeln. Das ist eine Tatsache. Und wenn die Bibel sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben, dann müssen wir uns genau auf diese Tatsache stützen. Dann müssen wir immer wieder zurückkommen und uns darauf berufen, das vor den Herrn bringen im Gebet, in ringendem Gebet, ihm sagen, Herr, hier steht's doch. Wir wissen, die Macht der Sünde ist gebrochen. Hier steht's doch, ich bin mit dir gekreuzigt. Ich lebe, ich wandle in einem neuen Leben. Herr, lass das Realität werden in meinem Leben. Du hast es versprochen. Mach, dass es Realität wird, dass ich dir dienen darf, egal in welcher Situation. Egal wie schlimm es auch aussieht oder wie gut es aussieht, schenk, dass ich in Wahrheit dein Diener sein darf und in diesem neuen Leben in der Kraft deiner Auferstehung wandeln darf. Und es kann sein, dass manch einer von euch sich sagt, mein Leben sah aber bisher nicht so aus. Ja, ich habe nicht viel gemerkt davon, dass ich in einem neuen Leben wandle. Dann kann ich euch sagen, es muss nicht so bleiben. Denn wir haben die Verheißungen. Nehmt diese Verheißungen in Anspruch. Schaut euch Römer 6 an, wo diese Wahrheiten stehen, dass ihr gekreuzigt seid mit Christus, dass ihr auferweckt worden seid zu einem neuen Leben. Beruft euch darauf, stützt euch darauf, vertraut darauf und geht voran im Vertrauen auf diese Verheißungen, dass ihr etwas sein dürft zum Lobe seiner Herrlichkeit, dass wir, die wir dem Heiligen angehören, dass wir selbst auch ein heiliges Leben führen dürfen. Denn dazu hat er uns berufen. Und dieser Berufung wollen wir nachkommen, wollen wir gerecht werden. Zu den Aposteln, zu den Jüngern hat er gesagt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das ist unsere Bestimmung. Und was gibt es Schöneres, als für die Geschöpfe Gottes, der Bestimmung gerecht zu werden, für die wir geschaffen worden sind? Denn wir sind genau dazu erschaffen worden, um dem Herrn anzubeten, um Anbeter zu sein, und um ein Leben zu führen in der Gemeinschaft mit ihm, ein Leben, das ihm wohlgefällig ist. Das ist unsere Berufung. Und wenn wir meinen und auch unser Leben ein Zeugnis für das Gegenteil ist, so sollen wir genau diese Verheißung, diese Dinge in Anspruch nehmen, uns auf den Herrn ausrichten, uns ganz ihm hingeben und uns verlassen auf diese Tatsachen. Es kann natürlich auch sein, das Leben sieht gar nicht so aus, weil die Wiedergeburt nicht stattgefunden hat. Das heißt dann natürlich, dass wir uns prüfen, wie ich es vorher gesagt habe, ob wir im Glauben sind. Dazu muss natürlich gesagt werden, dass wir in diesem Kampf trotzdem bleiben werden. Der Wandel und die Nachfolge des Herrn wird ein Kampf bleiben. Die Sünde wird immer wieder versuchen, sich aufzubäumen. Und wir sollen auch nicht den Fehler machen und sagen, ich habe keine Sünde. Die Sünde wird immer wieder sich aufbäumen, wird versuchen, die Oberhand zu bekommen. Aber genau dann in solchen Situationen dürfen wir uns stützen auf die Verheißungen und den Herrn bitten und ihn anflehen, dass er uns hilft, den Sieg zu geben. Denn das sagt uns auch Johannes, dass die Gläubigen es sind, die die Welt überwunden haben, die den Sieg haben. Und das ist ja genau das, was Jesus auch gesagt hat. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir dürfen trotz aller Bedrängnis und Nöte, dürfen wir getrost sein. Ja, dann möchte ich zusammenfassen. Wir hatten gesehen, Gott ist unser Schöpfer. Wir haben es ihm zu verdanken, dass wir leben, dass wir existieren und auch dafür dürfen wir ihm Dank sagen, dass er unser Schöpfer ist, dass wir wirklich erschaffen worden sind im Bilde Gottes. Weil er unser Schöpfer ist, dürfen wir uns auch im Leid und in allen Situationen, in denen wir uns befinden, ihm als dem treuen Schöpfer anbefehlen, unsere Seelen ihm anbefehlen. Er ist unser König und das heißt, er herrscht über uns, wir sind ihm gehorsam schuldig und wir sollten bestrebt sein, das auch zu tun. Wir dürfen aber auch, weil er König ist, dürfen wir wissen, dass er auch alle Umstände lenkt, dass Situationen, die wir nicht verstehen, nicht zufällig in unser Leben gekommen sind, sondern dass wir auch lernen dürfen, das, was wir als Zufall vielleicht betrachten, nicht, dass wir es Zufall nennen, denn ich denke mal, das tut niemand von uns, das Zufall zu nennen, aber im Herzen vielleicht doch zu denken, oh, das ist jetzt aber nicht so ganz passend, dann, dass wir es doch als so eine Art Zufall betrachten. Wir dürfen wissen, dass er souverän herrscht und auch die Umstände lenkt. Er ist der Heilige, er ist vollkommen heilig, abgesondert von der Sünde. Und er hat uns dazu berufen, ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben zu führen. Wir sollen auch heilig sein. Und das müssen wir nicht aus eigener Kraft, sondern der Herr Jesus selbst hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt, uns Vergebung bereitet, all unsere Sünde und die Macht der Sünde gebrochen, sodass wir jetzt in der Kraft seiner Auferstehung leben dürfen. Und das wünsche ich uns allen, dass das Realität sein darf in unserem Leben, dass wir ihn anbeten, dass wir wahre Anbeter sind und dass wir ein heiliges Leben führen, das Frucht bringt für die Ewigkeit. Vielen Dank.